Es ist Sonntagmorgen und die Stadt ist voll. Voller Leute. Da wird ein Fest gefeiert an diesem Sonntagmorgen. Man feiert das Wochenfest. Das heißt Shavuot. Shavuot bedeutet übersetzt 7 Wochen. Es ist 7 Wochen nach dem Passafest. Das Fest findet jedes Jahr um diese Zeit statt. Immer 50 Tage nach dem Passafest. Und da feiert man, dass Gott sich nach dem Volk Israel nach dem Auszug am Berg Sinai gezeigt hat. Und dann feiert man auch noch die Weizenernte gleich mit. Das feiert man dieses Jahr auch, 2020. Ist jetzt an diesem Wochenende in Israel das Shavuot, das Wochenfest. Aber das Wochenfest, über das wir heute nachdenken, ist ungefähr 1990 Jahre früher. Und da pilgert man nach Jerusalem, weil es keine Beschränkungen gibt, weil man sich treffen darf und weil das im 5. Buch Mose im 16. Kapitel so steht, dass man das tun soll, dass man als guter Jude, als frommer Jude, nach Jerusalem gehen soll zum Wochenfest. Und deshalb kommen viele von überall her, auch Leute, die gar keine geborenen Juden sind, sondern die sich fürs Judentum einfach interessieren und für die Tradition, die kommen alle zusammen nach Jerusalem. Und mittendrin sind die Jünger Jesu in Jerusalem. Der Judas Iskariot ist ja nicht mehr dabei, dafür haben sie den Matthias nachgewählt. Der ist ganz neu und der sorgt dafür, dass es jetzt wieder 12 Jünger sind. So wie die Stämme Israels. Und dann sagt einer, hey, hört ihr das auch? Da zieht's doch, oder? Hört ihr das? Also vielleicht spürt man es noch nicht richtig, aber man hört doch, da zieht's doch. Ich bin ganz sicher. Es windet sogar richtig. Es stürmt, man sieht schon ein bisschen an eure zerzauste Haare. Ja, manche zerzauste die Haare, macht mal ein bisschen Wind bei euch daheim. Oh ja, jetzt windet es gewaltig da durch die Wohnhäuser. Ja, es ist wie im Februar, als bei uns Sabine durchs Land geblasen ist, oder auch letzte Woche hat es ein bisschen gestürmt. Ihr kennt es, wenn es so stürmt, wie sich das anhört. So hört sich es auf einmal an, aber nicht nur draußen, sondern auch drinnen im Haus. Man kann gar nicht das Fenster zumachen, um dem zu entkommen. Da, wo die Jünger sind, stürmt es und braust auf einmal. Aber als ob das nicht schon außergewöhnlich genug wäre, passiert noch was Zweites. Es kommt nämlich etwas, das sieht aus wie Feuerflammen und es teilt sich auf und lässt sich auf allen denen nieder, die da im Haus sind. Ich stelle mir vor, dass die Jünger ausgesehen haben müssen wie Kerzen, bloß ein bisschen größer halt. Da stehen da 12 leuchtende Jünger, ist ein halber Adventskranz immerhin schon, was da in dem Haus zusammenkommt. Und die flackern und leuchten so vor sich hin. Wenn es euch zu langweilig ist, bei der Predigt zuzuhören, dann ist jetzt das die kleine Challenge, dass ihr versucht, mal eine Flamme zu machen, die man nachher jemand aufsetzen kann in eurem Haus. Zum Beispiel, ich habe mir mal sowas gebastelt. Ja, so könnte eine Flamme aussehen, ja, die so ein bisschen auf den Kopf drauf kommt. Oder ihr bastelt einfach ein kleines, schneidet was aus marotem Papier oder so, eine Flamme aus und tut die auf den Hut draufkleben oder so und das eurem Papa dann auf den Kopf setzen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es ja machen, während die Erwachsenen zuhören, für die Kinder, denen es langweilig ist. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Eltern es nachher gibt, die da so ein Flämmle da auf ihrem Kopf haben. Da gucken wir dann mal, ob da was entsteht. Oder eben ihr bastelt unseren Jünger, der da sein Flämmle auf der Kerze ganz echt hat, auch das könnt ihr euch auf der Homepage runterladen, da könnt ihr da ein bisschen was basteln nebenher. Aber ist doch verrückt, es bleibt nicht beim Wind, sondern es kommt auch noch ein Feuer dazu. Und dann kommt noch was Drittes, wie die Flämmchen da so auf den Jüngern da vor sich hin züngeln, da regen sich auch ihre Zungen und einer redet los, aber man wundert sich, weil der schwätzt ganz anders als sonst. Man versteht ihn erst gar nicht. Man fragt sich erst, was ist denn das? Was hört man denn da? Ich verstehe es gar nicht so richtig. Vielleicht versteht ihr das ja. Also, müsst mal genau hinhören.
Magandayan, Marapaxalite, Aronang, Bangyagan, Vika.
Habt ihr es verstanden? Hat jemand verstanden? Es war irgendwas Fremdes. Tagalog war das in dem Fall. Ja, aber ich habe nicht verstanden, was es heißt. Vielleicht hat es einer von euch verstanden, darf er sich dann gern mal aufmachen und übersetzen, wenn es jemand verstanden hat. Wir probieren mal das nächste. Da schwätzt nämlich ein anderer. Der schwätzt in einer ganz anderen Sprache. Hört mal genau hin, vielleicht versteht das diesmal. Das ist komisch, oder? Habt ihr das gehört? Der schwätzt noch mehr. Verrückt. Und aus einer anderen Ecke hört man auf einmal das hier.
Ma van dag is a ritz on the hand.
Habt ihr das verstanden? Also wenn jemand irgendwas versteht, darf er es gerne übersetzen. Oder das hier.
El Espíritu de Dios hace un brozo.
Yeah. Das hat jemand verstanden vielleicht. Er sagt es extra
nochmal. El Espíritu de Dios hace un brozo.
Ja, es traut sich noch keiner, sich zu melden. Das war auf jeden Fall Spanisch. Heißt so viel wie der Geist Gottes kommt uns nahe. Oder vielleicht hört er das, da schwätzt nämlich nochmal jemand auf eine ganz andere Sprache.
Dieu a envoyé son esprit comme vent et comme feu. Dieu a envoyé son esprit comme vent et comme feu.
Wer hat's verstanden? Der Matze hat's verstanden. Übersetz mal. Du kriegst nochmal.
Dieu a envoyé son esprit comme vent et comme feu. Dieu a...
Das war Französisch.
Der Heilige Geist kommt
als Flamme
und Wind und im Feuer.
Sehr gut. Er kommt wie ein Wind und wie ein Feuer. Sehr gut, sehr gut.
Envoyé son esprit comme vent et comme feu.
Ganz genau. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was haben. Ich glaube, ich habe noch eins.
Lo spirito di Dio è fantastico.
Wer hat's verstanden? Lo spirito di Dio è fantastico. Das ist Italienisch. Wer kann Italienisch sprechen? Also Lucarinis, hallo? Oder irgendjemand muss doch Italienisch schwätzen können. Einmal noch, Italienisch.
Lo spirito di Dio è fantastico.
Der Geist Gottes ist fantastisch.
So ist es, ganz genau. Ihr habt's richtig, gleichzeitig Karin und Thomas, wunderbar, super. Der Geist Gottes ist fantastisch. Und auf einmal versteht man es, und wenn man es versteht, dann ist es noch besser, als wenn man es nicht versteht. Und genau so geht's manchen Leuten da an diesem Tag. Die verstehen auf einmal was, wo sie vorher doch Schwierigkeiten mit dem Verstehen gehabt haben. Ich denke immer, das ist doch toll, wenn Leute verstehen, was man ihnen sagen will. Also wenn jetzt Touristen hier auf die Schwäbische Alb kommen und zum Beispiel aus Griechenland und die fragen sie was und du kannst dann einfach so sagen, wenn sie dich was fragen, Espelia, Tis Arkudas, Den Einai, Polymakria. Dann verstehen die Bärenhöhle ist nicht weit weg und das ist doch super. Das ist doch viel besser, als wenn ich das denen erklären müsste auf Deutsch und so, sondern einfach auf Griechisch denen das sagen zu können, das ist doch wunderbar. Das ist besonders. Das ist die dritte Besonderheit an diesem Pfingstmorgen, die Jünger erleben. Erst ein Sturm, der sich anhört wie ein Brausen, oder ein stürmisches Brausen, dann die Flammen und dann noch die Sprachen. Der Geist Gottes kommt gleich auf drei Weisen auf einmal. Warum eigentlich? Und warum eigentlich nicht als Taube? Also von der Taufe von Jesus könnte man doch erwarten, da ist der Geist doch als Taube gekommen, aber am Pfingsten auf einmal nicht, da hat er sich was anderes ausgesucht. Sturm, Flammen, Sprachen. Warum diese drei Dinge? Ich denke, dass es nicht zufällig so ist, sondern dass da durchaus ein Sinn dahinter steckt. Und ich lese euch jetzt den Text mal nochmal vor. Ich gebe ihn euch auch zum Mitlesen. Und vielleicht achtet ihr mal drauf, wenn ich das aus der Apostelgeschichte vorlese, was an Pfingstmorgen passiert ist, warum der Geist wohl auf diese Arten kommt. Da steckt nämlich schon die Antwort mit drin. Achtet mal drauf, was der Sinn dahinter ist, dass der Geist sich so zeigt. Ich blende euch den Text ein. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder der Jünger, die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Der Heilige Geist kommt auf drei Weisen. Man kann ihn auf drei Arten erleben. Was bedeutet es wohl? Wenn man da theologisch rangeht, dann macht man sich Gedanken, was denn diese drei Erscheinungsformen vielleicht, wo darauf die hinweisen, was da für Verbindungen gibt. Und dann macht man sich ein bisschen auf die Suche in der Bibel. Das ist manchmal ein ganz guter Rat. Bei dem Brausen zum Beispiel, da ist der Geist Gottes zu hören. Er hört sich an, wie wenn er in einem Sturm kommen würde. Und natürlich fällt uns da ein, dass der Geist Gottes, dass Gott sich schon mal gezeigt hat wie in einem Wind. Vielleicht erinnern sich manche daran, dass Gott Elia mal erschienen ist auf dem Berg. Allerdings nicht in dem Sturm, sondern in dem sanften Hauchen, das danach kam, nach dem Sturm. Aber es war ein Säuseln, wie von einem Wind. Oder vielleicht denken auch manche dran, dass Jesus dem Nikodemus gesagt hat, der Geist weht, wo er will. Du kannst ihn zwar hören, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. Das ist ja auch schon ein Hinweis darauf, wie der Geist Gottes kommt. Und jetzt kommt er tatsächlich wie der Wind, von dem man nicht sagen kann, wo er herkommt und wo er hingeht. Vielleicht ist dieses Wehen, durch das der Geist sich zeigt, auch ein Hinweis auf die Freiheit des Geistes, dass man ihn nicht fassen kann, dass man nicht über ihn verfügen kann. Könnte mal eine erste Spur sein. Aber warum dann das Zweite? Der Geist Gottes zum Sehen für die Augen, er kommt als Feuer, wie Feuerzungen von oben vom Himmel. Es könnte daran erinnern, dass auch bei Elia schon mal Feuer vom Himmel gefallen ist, als er Gott darum gebeten hat. Das hat das Opfer dann verbrannt. Es war ein sichtbares Zeichen, dass Gott ganz mächtig wirkt. Oder vielleicht fällt uns auch ein, dass Gott sich schon mal im Feuer gezeigt hat, nämlich im brennenden Dornbusch. Damals in der Wüste, als der Dornbusch gebrannt hat und das hat dazu geführt, dass der Mose so interessiert war, dass er da hingegangen ist und sich näher angeguckt hat, was da passiert und dass er Gott begegnet ist. Die Faszination, die das Feuer auslöst. Auch weil das Feuer den Busch nicht verzehrt, weil der nicht abbrennt. Also ich nehme an, dass es am Pfingsttag bei den Jüngern so ähnlich gewesen sein musste. Da ist auch nichts abgebrannt, sonst hätten sie ziemlich schnell gerochen, dass ihre Haare da vor sich hinkokeln. Aber so war es ja nicht. Es war eher so wie beim brennenden Dornbusch. Es fasziniert. Ja, und dann kommt noch das Dritte mit den Sprachen. Der Geist Gottes kommt auf die Zunge. Jeder findet auf einmal jemanden, der in seiner Muttersprache redet. Vielleicht fällt uns da die Geschichte vom Turmbau zu Babel ein, wo es genau andersrum ist. Da haben die am Anfang alle eine Sprache, man versteht sich gut. Und dann, als sie einen Turm bauen wollen, der bis an den Himmel reicht, um selber Gott zu sein, da muss Gott die Sprachen verwirren, dass sie von dem Vorhaben abkommen, dass sie sich den Fehler selber nicht machen. Und hier ist wie die Gegengeschichte. Auf einmal verstehen sie es wieder. Es ist ganz viel Symbolik drin in dieser Pfingstgeschichte. Und es sind ganz viele Bezüge drin durch die ganze Bibel, die uns deutlich machen können, wie der Heilige Geist ist und wer er ist, wer der da kommt. Wie schon Hinweise vorhin auf ihn hingewiesen haben. Aber für mich ist dieses Mal, als ich diesen Text gelesen habe, eine Beobachtung ganz besonders wichtig geworden. Wichtiger als alle diese Verbindungen, die es in der Bibel da gibt. Und da muss man gar nicht mal zurückblättern ins Alte Testament, in diese ganzen Berichte, sondern man kann an diesem Pfingsttag selber bleiben in Jerusalem. Und ich finde, man entdeckt auch da, was für einen Sinn es hat, dass der Geist auf diese drei Erscheinungsformen kommt. Und sogar, warum es in dieser Reihenfolge passiert. Es gibt zwei Sätze, die stehen da mittendrin in unserem Text, die sind mir ins Auge gestochen. Vielleicht sind sie euch auch aufgefallen, als wir es gelesen haben. Da stand mittendrin, damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Und dann kommt, als sie das Brausen hörten, da liefen sie von allen Seiten herbei. Dass der Geist am Pfingsttag kommt, genau 50 Tage nach dem Passafest, das ist kein Zufall. Das wäre für die Jünger eigentlich relativ egal gewesen. Für die hätte der Geist auch schon ein bisschen früher kommen können oder später. Hätte eigentlich keine große Rolle gespielt. Vielleicht wäre es ihnen früher sogar lieber gewesen, dass sie nach der Himmelfahrt Gottes gleich den Heiligen Geist kriegen und nicht noch 10 Tage warten müssen. Aber es hat einen Sinn, dass er erst am Pfingsttag kommt, an diesem Wochenende, wo dieses Schavuot-Fest ist, weil da nämlich die ganzen Menschen nach Jerusalem kommen, auch von den anderen Gegenden. Da sind sie auf einmal alle da. Die Juden, die sonst woanders leben und auch die, die sich fürs Judentum interessieren, die sind auf einmal da. Und die werden jetzt durch das Brausen hingeführt dorthin in das Haus, wo der Heilige Geist kommt. So steht's da. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Das Brausen passiert gar nicht für die Jünger, sondern es passiert für die Leute, die sonst da sind. Und wenn wir diesen ganzen Text lesen, dann merken wir, dass der ganze Text eigentlich immer die im Blick hat, die zu diesem Haus kommen, die in Jerusalem sind, um das Fest zu feiern und dann aber durch das Brausen in dieses Haus kommen. Ich würde meinen, dass auch die Flammen deshalb da sind. Ich glaube nicht, dass die Flammen für die Jünger selber da sind. Das ist vielleicht selber mal schön faszinierend, wenn man sich irgendwo selber mit einer Flamme auf dem Kopf sieht, aber vielleicht sehen die sich selber gar nicht, sondern nur die anderen 11, weil man damals keinen Spiegel gerade parat gehabt hat. Aber ganz sicher ist, dass die anderen Menschen, die in das Haus kommen, angelockt von dem stürmischen Draußen, dass die sehen, aha, das sind 12, die haben eine Flamme auf dem Kopf. Das sind 12, die sind besonders. Das ist wie so ein Scheinwerfer, der auf die hingerichtet wird, dieses Flämmchen. Oder eben wie bei Mose in der Wüste, dass das Interesse weckt, dass man da mal näher hingeht, dass man da mal hinhört und mal guckt, was ist denn eigentlich da, dort, wo die Flämmchen so lodern. Ich bin der Meinung, dass die Flammen auch für die Leute da sind, die in dieses Haus kommen. Gar nicht für die Jünger selber, sondern für die Zuschauer. Und beim dritten ist ja ganz eindeutig, dass die Jünger plötzlich eine andere Sprache sprechen. Das bringt ihnen selber überhaupt gar nichts, denn die haben sich ja vorher wunderbar verstanden und vielleicht verstehen sie selber gar nicht, was für eine Sprache sie da sprechen können auf einmal. Aber die Menschen, die hören, oh, das ist ja meine Muttersprache, für die ist es ganz klar, ich verstehe endlich was. Ich finde, bei den Sprachen ist es ganz deutlich, das geschieht zuallererst für die Zuhörer, dass die das verstehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt an diesem Bericht vom Pfingstfest. Gott sendet seinen Geist, aber der Geist kommt gar nicht nur für die Jünger und vielleicht auch gar nicht in erster Linie für die Jünger. Der Geist ist auf jeden Fall an diesem Pfingsttag nicht dazu da, dass die Jünger sich irgendwie wohler fühlen oder heiliger fühlen oder gläubiger fühlen oder auch erfüllter fühlen. Auch wenn sie das sind. Sie sind geisterfüllt an diesem Morgen. Aber die Begegnungen mit Jesus vorher waren nicht weniger wertvoll. Es geht gar nicht so sehr um die Jünger an diesem Morgen, sondern es geht darum, dass durch sie andere die Botschaft des Evangeliums hören und verstehen. Der Geist Gottes hat an diesem Pfingstmorgen ein Ziel, nämlich es geht darum, dass die Botschaft Jesu verkündigt wird. Das ist das Ziel. Deshalb zeigt sich der Geist Gottes auf die drei Weisen. Er schenkt den Jüngern alles, was sie dazu brauchen. Er legt es in sie hinein, dass sie verstanden werden können. Er führt die Menschen zu ihnen ins Haus, er weist sie auf sie hin. Die Jünger müssen gar nichts machen an diesem Sonntagmorgen. Sie müssen nichts leisten, sie müssen sich durch nichts qualifizieren, sie müssen sich einfach nur begeistern lassen, entzünden lassen, gebrauchen lassen vom Heiligen Geist und dann erleben sie was Faszinierendes, nämlich sie werden beschenkt, sie bekommen quasi einen Sprachkurs umsonst. Das, was man vielleicht sich manchmal wünscht, wenn man kurz vor dem Englisch- oder Franz-Abi steht oder sowas. Aber sie bekommen das gar nicht für sich, sondern sie bekommen das für die anderen. Hast du schon mal ein Geschenk gekriegt, das du weiter verschenken solltest? Oder das gar nur für dich war, sondern auch für andere? Ich glaube, Kinder hören manchmal diesen Satz und Eltern sagen den Satz ganz oft. Du darfst ja aufmachen, ja, ist ein Geschenk, aber es ist nicht nur für dich, sondern es ist für alle da, ja? Kennt ihr sicher. Und wenn einem das Geschenk dann gefällt, und wenn man es auch ganz gern für sich alleine hätte, dann muss man sich manchmal ganz schön überwinden, dass es eben nicht nur für einen selber da ist, sondern auch noch für andere. Dass man es nicht nur für sich behält. Könnte sein, dass es uns mit dem Heiligen Geist ganz ähnlich geht. Der Heilige Geist kommt auch in dein Leben. Er beschenkt dich. Er befähigt dich. Er begeistert dich auch. Er wirkt in dir. Aber könnte sein, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, und wenn wir singen, O komm, du Geist der Wahrheit, oder wenn wir singen, fülle mich neu mit deinem Geist, dass wir dann manchmal ein bisschen zu einseitig denken, dass er kommen soll für unser Wohlempfinden, dass es uns gut geht. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass fast überall da, wo es bei uns um den Heiligen Geist geht, dass da so ein bisschen im Vordergrund steht, dass er mich füllen soll, dass er mir gut tun soll, dass er mir Kraft geben soll oder Trost spenden soll oder die Weisheit bringen soll. Und das alles gibt der Geist auch. Jesus hat den Jüngern den Geist als Tröster, als Beistand, als Weisheitsgeber verheißen und er kommt auch auf sie als einzelne Personen. Deshalb trennt sich auch dieses Feuer auf und geht auf jeden Einzelnen von diesen Jüngern. Er hätte ja auch eine Flamme bleiben können, aber es geht auf jeden Einzelnen. Der Geist Gottes kommt auf jeden Einzelnen, auch unterschiedlich und individuell. Aber ich möchte von diesem Bericht vom Pfingstfest aus in Jerusalem und so wie er uns da beschrieben ist, heute ganz besonders mal fragen, wo der Geist durch uns eigentlich für andere da ist. Wo durch uns diese Botschaft Christi verkündet werden soll. Wo das Ziel und der Sinn ist, dass wir den Geist bekommen. Also zumindest an diesem Auftritt des Heiligen Geistes am Pfingsttag scheint es für mich ein ganz wesentlicher Zug zu sein, dass er uns befähigen will zur Verkündigung. Ich finde es übrigens auch, wenn wir davon reden, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist, manchmal sagt man das ja so, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil das hört sich ja so an, als ob es vorher keine Kirche gegeben hätte. Und ich glaube, dass die Begegnungen, die die Jünger mit Jesus gehabt haben, also mindestens genauso intensiv waren und auch wertvoll waren. Und die haben vorher auch schon miteinander Abendmahl gefeiert, sogar mit Jesus selber. Ich finde, Pfingsten kann da Geburtstag der Kirche sein, wo es darum geht, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Weil das passiert nämlich ab Pfingsten. Vorher haben sich die Jünger zurückgezogen, haben sich um sich selber gekümmert, haben ihre neue Glaubensform finden müssen, jetzt wo Jesus nicht mehr greifbar da ist. Sie haben für sich selber was neu entdecken müssen. Und dazu ist Kirche schon auch da. Aber jetzt passiert was ganz wesentlich ist, nämlich ab diesem Pfingstmorgen wird Christus verkündigt an die anderen. Und diese Verkündigung hört bis heute nicht mehr auf. Das macht Kirche aus. Kirche ist dort, wo die Botschaft Christi verkündigt wird. Dann ist Pfingsten tatsächlich der Geburtstag der Kirche. Aber dann ist für uns alle auch die Frage, kannst du das für dich selber denken, dass Gott dir Dinge ins Leben legt oder dir Dinge schon geschenkt hat, die dazu da sind, dass du Verkündiger wirst? So wie es bei den Jüngern diese Sprachen waren, die sie auf einmal sprechen konnten. Was ist denn deine Sprache, die Gott dir gegeben hat, dass du anderen ermöglicht, dass sie verstehen können, was Gott ihnen zusagen will? Was ist deine Sprache des Geistes? Vielleicht kennt ihr die 5 Sprachen der Liebe. Ganz bekanntes Buch von Gary Chapman. Vor ein paar Jahren hat es jeder gelesen, der irgendwie einen Ehevorbereitungskurs gemacht hat oder so. Da geht es um Sprachen, Kommunikation, die wichtig sind in einer Partnerschaft. Unter anderem Nähe oder Geschenke machen oder dass man Zeit füreinander hat, dass man hilfsbereit ist und dass man sich Lob und Anerkennung gibt. Das sind ganz unterschiedliche Sprachen. Ja, alles sind so Art Sprachen, die halt zur Kommunikation wichtig sind. Vielleicht ist bei den Sprachen des Geistes ganz ähnlich, dass da ganz unterschiedliche Sprachen in unserem Leben schon sind. Vielleicht kannst du andere besonders gut loben. Vielleicht ist die Ermutigung eine Sprache, die der Geist Gottes dir gegeben hat, mit dem du dem Evangelium Ausdruck geben kannst, wenn du andere ermutigst. Oder vielleicht ist Hilfsbereitschaft oder Fürsorge so eine Sprache, die du fließend sprichst, weil du einfach immer siehst, wer deine Hilfe braucht und was man tun könnte, was man für andere tun könnte. Dann könntest du doch im Gebet fragen, wer braucht jetzt meine Hilfe, Gott? Oder vielleicht ist auch Treue eine Sprache, die dir gegeben ist. Dranbleiben an Menschen, nachzufragen, sich interessieren, Zeit haben für Menschen. Könnte aber auch was ganz anderes sein, zum Beispiel kritisieren. Kann auch so eine Sprache des Geistes sein. Mit der muss man sehr vorsichtig umgehen, finde ich. Aber es gibt Leute, die können so feinfühlig und so auf den Punkt und im Sinn des Evangeliums kritisieren, dass es für andere hilfreich ist und dass sie überhaupt erst mal verstehen, wer sie vor Gott sind. Da kann das auch hilfreich sein. Andere haben diskutieren als oder argumentieren als Sprache. Das können sie richtig gut und das kann auch für Menschen wertvoll sein, die Fragen haben oder die vielleicht eine zu einseitige Sichtweise haben, dass man mal sie mit Fragen auch durcheinander bringt. Vielleicht kann es deine musikalische Gabe sein, die nicht nur für dich selber da ist, oder dein Gespür für Details, für Schönheit. Ich glaube, man kann mit allen Gaben Christus verkündigen. Es sind Sprachen, nicht unbedingt die Sprachen, die man bei Babbel lernen kann, aber es sind Sprachen, die wir trotzdem zur Verkündigung nutzen können, die der Geist in unser Leben legt. Was ist die Sprache, die der Geist in dich hineingelegt hat? Womit kann der Geist Gottes durch dich wirken, so dass es für andere verständlich wird, was Christus ihnen sagen will? Wo flammt da bei dir was auf? Wo begeistert dich was? Das ist eine ganz persönliche Überlegung, aber es ist eine unheimlich wichtige und glaub heute an Pfingsten eine ganz wertvolle Überlegung. Denn wenn man sich mal Zeit nimmt für diese Überlegung, für diese Frage und sie im Gebet bewegt, wenn man sucht oder um so eine Gabe bittet, dann öffnet man sich für das Wirken des Heiligen Geistes, genauso wie es die Jünger an diesem Pfingstmorgen getan haben. Auf der anderen Seite kann es ganz schnell passieren, dass wir selber vielleicht zu schnell oder zu sicher meinen, dass wir schon lange wissen, was wir können und vor allem auch, was wir nicht können. Also ich weiß sehr genau, was ich kann, meine ich manchmal. Und dann kann es passieren, dass man dem Geist ja auch Wege zuschließt. Vielleicht ist heute auch dran, dem Geist mal eine Chance zu geben, dich zu überraschen. Vielleicht sagen wir manchmal zu schnell, das kann ich nicht, das mache ich besser nicht. Ich stell mir vor, ein Jünger hätte an diesem Pfingstmorgen gesagt, was? Elamitisch? Das kann ich nicht. Spreche ich nicht. Und überhaupt Fremdsprachen, das ist so gar nicht mein Ding. dann wäre das nicht möglich gewesen, was an Pfingsten passiert ist. Dann hätten zumindest die Gäste aus Elamit nicht so vertraut und so nah das Evangelium in ihre Sprache übersetzt bekommen. Ich will euch heute ein bisschen ermutigen dazu, dass ihr dem Geist Gottes zutraut, dass er Gaben in euch hineinlegt, die man vielleicht selber noch gar nicht so im Blick hat oder wo du vielleicht einfach auch dich selber unterschätzt hast. Und wenn du dir das heute überlegst, was ist meine Sprache des Geistes, was ist meine Gabe? Und wenn du es vielleicht auch ganz klar vor Augen hast, dann stell dir auch die zweite Frage, wie kann ich damit Verkündiger sein? Wie kann ich damit die Botschaft Christi weitertragen? Das ist bei manchen Begabungen ziemlich einfach. Bei Sprachen ist das recht einfach. Da fragt man sich, was kann ich sagen? Wie muss ich das ausdrücken, was Jesus sagt? Bei anderen Gaben muss man ein bisschen länger nachdenken, wie man dadurch Christus verkündigen kann. Aber es kann auch gehen. Man kann sich zum Beispiel überlegen, wenn man die Gabe von Details hat oder von Deko, eine Gabe, die ich meine, dass ich die wenig habe, aber viele von euch haben die, das sieht man auch, wenn man so einen Garten schön gestalten kann, dann ist es einerseits schön. Jetzt kann man sich aber auch fragen, wie kann ich den Garten nicht nur hübsch gestalten, sondern so, dass er auch eine Botschaft auf Christus hinweist. Wie kann ich meinem Garten vielleicht eine Pfingstbotschaft verleihen? Wäre mal eine Frage, wie kann man durch das, was man an Begabung hat, auch zum Verkündiger werden? Oder bei der Musik, wie kann ich meine musikalischen Gaben nutzen, dass es eben nicht nur mir selber gut tut, sondern auch anderen hilft. Und so weiter. Buchstabier das mal durch für die Gabe, die du hast, die du bei dir entdeckst. Letztlich ist das Ziel von Pfingsten, dass Menschen die Botschaft der Errettung hören, dass sie es verstehen können und im besten Fall auch begeistert werden. Und deshalb ist es ein Hinweis, dass man sich vielleicht auch diese Menschen anguckt, die Gott einem ins Leben stellt. Dass man sich vielleicht fragt, was brauchen die eigentlich, dass sie es verstehen können. Im Grunde macht jeder Jungschau-Mitarbeiter, der sich überlegt, welche Worte braucht es, welche Bilder braucht es, welche Spiele oder Erlebnisse braucht es, dass die Kinder die Botschaft Jesu verstehen. Im Grunde machen die genau das. Die geben dem Geist Raum, machen sich selber zu Verkündigern. Eltern machen das genauso, wenn sie sich überlegen, wie gebe ich das weiter an mein Kind oder Paten, an ihr Patenkind. Oder jeder, der sich überlegt, wie kann ich eigentlich für meine Kollegen im Geschäft Zeuge Christi sein? Der fragt nach der Sprache, die es braucht, dass andere das verstehen. Das ist genau das, was Pfingsten passiert. Und ich bin sicher, dass wenn der Geist Gottes unser Verkündigen leitet, dann wird er auch das Holprige, auch die unfertigen Worte oder vielleicht auch gar keine Worte, sondern Taten und Gesten in unsere Herzen hineinlegen. Wenn wir das tun, wenn wir uns zu Verkündigern machen lassen, dann sind wir Teil der großen Heilsgeschichte Gottes. Und das ist zum Schluss auch nochmal was, was mich an dieser Pfingstgeschichte fasziniert. Gott hätte es so leicht gehabt, die Kappadokier und Pamphylier ganz direkt anzusprechen. Gott hätte ihnen das, was er ihnen sagen will, direkt ins Herz legen können. Das kann er machen. Aber er will das nicht, sondern er nimmt die Jünger mit hinein in das große Verkündigungsgeschehen. Und selbst die Leute, die an diesem Morgen in diesem Haus sind, die aus Pontus und aus der Provinz Asia, und da steht ja sogar, dass die aus Ägypten kommen und sogar manche aus Rom da sind. Rom ist ganz besonders, weil es damals das Zentrum der Welt war. Und das heißt, wenn diese Menschen jetzt die Botschaft hören in diesem Haus, die gehen ja wieder heim nach diesem Shavuot-Fest und die tragen diese Botschaft mit in ihre vielen Gegenden. Deshalb sind die alle so schön aufgezählt in diesem Text. Pamphylien und Kyrene und Phrygien, Kappadokien und was nicht alles. Überall dorthin wird das Wort Gottes getragen. Auch die Personen nimmt Gott mit hinein, indem er in die Geschichte, wo er sein Heil weiterträgt, die Heilsgeschichte für die Welt weiter verkündigt. Merkt ihr, wie wichtig das an Pfingsten ist, dieses Element der Verkündigung? Wenn man darauf schaut, dass an Pfingsten Menschen zur Verkündigung Christi werden, dann entdeckt man ja, da steckt ein Weitblick hinter diesem Pfingstgeschehen. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können für Pfingsten als das Fest, wo sie alle nach Jerusalem kommen. Und das, wie sich der Geist zeigt, das passt alles zusammen. Und so kann auch, da bin ich fest davon überzeugt, oder das wünsche ich mir auch von diesen Pfingsttagen jetzt in diesem Jahr, selbst wenn wir nicht in einem Haus zusammenkommen, selbst wenn wir manches vermissen, was uns sonst so gut tut, gemeinsam zu singen zum Beispiel, kann ganz viel Heilvolles ausgehen, wenn wir uns zu Verkündigern machen lassen. Wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in die große Heilsgeschichte, die Gott mit seinem Mensch hat. Dazu muss man nicht alle Sprachen können. Du wirst ganz sicher nicht alle Sprachen können. Es war schon damals nicht so, dass einer alle Sprachen konnte. Kann auch der Pfarrer nicht übrigens. In der Geschichte steht da, alle, die da in diesem Haus zusammen sind, fangen Feuer. Alle. Nicht nur einer. Nicht nur Petrus, auch wenn der nachher das Wort ergreift und die großen Töne macht. Auch Matthias, der ganz neu ist in der jungen Runde, bekommt den Heiligen Geist und wird zum Verkündiger. Auch wenn du auf diesem Online-Format dabei bist und selten in der Kirche zu sehen bist, trotzdem, auch du kriegst den Heiligen Geist und auch dich kann der Geist leiten, dass du zum Verkündiger wirst. Ich hoffe, dass du ein wenig Feuer und Begeisterung für dieses große Werk, in das Gott uns damit hineinnimmt, dass du das spürst und damit fängt für dich Pfingsten an. Denn genau damit geht's los, dass man sich entzünden lässt. Dass das aufflammt. Das, was der Heilige Geist in dich hineinlegt oder schon lange in dich hineingelegt hat, dass du damit diese Botschaft weitertragen kannst. Dann wird's Pfingsten auch heute und auch durch dich. Amen.